Amen. Amen. Gut, gut. Halleluja. Ja, ja. Ich freue mich, dass wir gesund den letzten Sonntag überstanden haben, was nicht selbstverständlich ist. Weil diese Themen, die wir am Sonntag besprochen haben, die sind die kompliziertesten Themen überhaupt. Das heißt, ich habe schon einige Mitglieder von Gemeinde, sind schon von Gemeinde weggegangen, weil wir diese Themen besprochen haben. Ja, ich freue mich bis... Ja, aha, 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 ja. Ja, Halleluja. Ja, sag mal so, es gibt positive und negative Seiten, wenn wir so viele Leute sind. Ne, man freut sich, wow, sind so viele. Aber dann kann man auch nicht so viel Fragen stellen oder so. Und aha, aha, aha. Ja, ja. Und im Laufe der Zeit wird es sich auch geben, wird es sich korrigieren, was du jetzt gemeint hast, weil diese Gruppe ist jetzt größer, wird immer größer, weil immer mehr Leute verstehen die Bedeutung von Jüngerschaft. Und aber im Laufe der Zeit werden sich neue Gruppen bilden mit nur den Neuen. Ne? Das heißt, wirklich Neuen, wirklich Menschen, die zum Glauben gekommen sind, weil die schon länger sind, die haben schon ihre eigene Gruppe. Das heißt, am Anfang ist es einfach so, aber später wird es dann besser. Jeder, der neu kommt, er kommt zu einer neuen Gruppe, eine frische Gruppe oder eine Gruppe, die im ersten Jahr ist oder, ne? Und in Zukunft wird alles dann den Lauf nehmen, was wie vorgesehen. Ne? Und Anfang ist immer ein bisschen kompliziert, jeder Anfang. Und ich freue mich, dass wir die Gemeinde in Bielefeld haben, wo man auch offen über diese Themen reden kann, über Kleidung oder über Alkohol, weil es gibt andere Gemeinden, wo die meisten dann auch ein Glas Wein trinken oder so, oder, ne, und dann, die wollen, dass man das nicht sagt, weil viele denken, das ist Privatsache, man soll sich nicht einmischen in den Privatleben der Leute, aber ist doch Aufgabe der Gemeindeleitung auch, den Menschen hinzuweisen, wenn irgendwas jetzt verbessert werden könnte in ihrem geistlichen Leben. Ja. Möchtest du noch was Wichtiges sagen über dieses Thema, Nelly? Aha, aha. Ja, ich würde sagen, Nelly. Mhm. Aha, aha. Ja, wenn du noch Fragen hast und so, kannst du mir immer, ne, anrufen oder eine Nachricht schicken über WhatsApp oder so. Ich versuche, eure Fragen zu beantworten. Ich weiß, dass ich nicht alle geschafft habe. Auch Franziska hat mir eine Frage gestellt vor ein paar Wochen und es ist untergegangen. Einfach manchmal geht es manchmal unter, weil ich habe so vieles im Kopf. Ich versuche, aber nicht immer klappt das. Ne? Aber ja, danke trotzdem, weil ich muss mich auch Gedanken machen, was brauchen so die Leute in der Jüngerschaft. Und das ganze Konzept Jüngerschaft ist auch aufgebaut auf Fragen, die Leute gemacht haben im Laufe der Zeit. Auf Themen, die ich gemerkt habe, die sind wichtig für die Leute. Und darum ist wichtig, dass ihr auch die Fragen stellt und so. Ja? Und ja. Halleluja. Amen, Amen. Gut, dann würde ich sagen, lass uns beten und loslegen, okay? Lass uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, oh Herr, für diesen schönen Tag, den du uns gegeben hast, für deinen Segen, für deinen Schutz, für deine Kraft. Und wir bitten dir, oh Herr, dass du uns vergibst, unsere Sünden, unsere Schuld, dass du uns erneuerst geistlich, dass du gegenwärtig sei in dieser Jüngerschaft, dass du uns die richtigen Ideen gibst, oh Herr, und nimm weg die menschlichen Ideen. Hilf, o Herr, dass nur das, was von deinem Geist gesagt ist, gesprochen wird. Das bitte ich dir, o Herr. Und auch bei dieses wichtige Thema, das heutige, o Herr, hilf uns, dass wir das wirklich in unserem ganzes Wesen durch und durch geht. Die Gewissheit, dass die Bibel dein Wort ist. Dafür danke ich dir, o Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gut, dann lasst uns hier diesen Vers lesen, 2. Timotheus 3,16, zusammen. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch das Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. 2. Timotheus 3, 16. Hier habe ich eine modernere Version benutzt, die Neue Genfer Übersetzung. Die ist ein bisschen leichter zu verstehen, aber vielleicht, wenn wir schon gewöhnt sind, die Bibel zu lesen, dann ist das ein bisschen komisch. Ne? Aber dieser Text ist so stark, dass die Bibel, dass das Wort Gottes gegeben wurde und die nutzt, ist nützlich für so viele. So vieles kann man mit ihr machen. Unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, total wichtig, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Ne? Halleluja. Also auf der nächsten Seite, Seite 75, die Bibel ist das Wort Gottes. Ja, ich würde sagen, für uns, die gläubige Christen sind, ist dieser Satz quasi selbstverständlich, haben wir es schon tausendmal gehört und müssten wir gar nicht für uns diskutieren, aber trotzdem sollten wir uns ein paar Gedanken machen, weil hier in Deutschland oder auch unter den Ungläubigen sehr oft falsche Meinungen verbreitet sind und auch wir selber, dass wir uns befestigen in dieser Gewissheit, welche Autorität hat die Bibel? Warum sagen wir, die Bibel ist das Wort Gottes? So ein ganz einfacher Satz, ein direkter Satz. Ja, weil Gott dadurch spricht. Ne? Wieso ist die Bibel das Wort Gottes? Ja, Gott spricht dadurch. Darum ist sie das Wort Gottes. Gott offenbart sich, gibt sich zu erkennen. Das sind andere Ausdrücke, um das Gleiche zu sagen. In der Bibel ruft und zieht Gott die Menschen zu sich. Ne? Gott spricht uns an. Gott kommt zu den Menschen und sagt, komm zu mir. Darum ist die Bibel das Wort Gottes. Natürlich ist dieser Ausdruck, das Wort Gottes, ein bisschen schwer zu verstehen. Es ist so ein eigenartiger Ausdruck. Müssen wir ein bisschen nachdenken, was bedeutet er konkret? Bedeutet sehr vieles, ist in diesem kleinen Satz. Gott ruft die Menschen zur Bekehrung, zum Glauben, zur Versöhnung mit ihm durch die Bibel. Gut, jetzt nächste Überschrift, ihre Autorität. Vor ein paar Tagen hat mir jemand gefragt, wieso können wir glauben? Oder Glauben ist schwer. Oder weil ich habe gesagt, ja, die Bibel, die ist voller Wunder und oder die Bibel erzählt eine Reihe Sachen, die schwer zu verstehen sind, die göttlich, die übernatürlich sind. Und dann hat mein Ansprechpartner gesagt, ja, wieso können wir dann glauben? Und ich sage mal so, weil die Worte Gottes gehen in Erfüllung. Und wenn wir Kontakt haben mit dem Wort Gottes, merken wir, dass das, was Gott sagt, sich erfüllt. Ich hatte heute ein interessantes Beweis dafür, dass Gebete erhört werden. Das ist auch verknüpft hier mit der Autorität der Bibel, weil die Bibel behauptet, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wir hatten so einen alten Ofen, so einen elektrischen Kleinofen, wie heißt das, ne? Und der hatte schon einige Probleme. Der war schon teilweise kaputt und die Uhr war kaputt und die Tür ist nicht mehr zugegangen. Und dann haben wir vorgestern, lass mal sehen, das war am Dienstag, meine Frau war noch zu Hause, war noch am Dienstag, dann haben wir gebetet. Ich habe gesagt, lass uns beten, weil dieses Ofen, wir wissen, dass dieses Ofen einmal im Jahr im Lidl in Angebot ist. Einmal im Jahr. Und dann haben wir gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, lass es, dass es wieder in Angebot kommt. Halleluja. Und gestern, nicht mal 24 Stunden danach, bin ich zum Lidl gegangen und da war's. Halleluja. Und damit will ich einfach sagen, dieser Ofen könnte jetzt nächste Woche oder in einem Monat oder in 3 Monate in Angebot sein. Nein, es war genau im Tag danach, nachdem wir gebetet haben. Und das zeigt immer wieder, Gott erhört Gebete. Und so wächst unser Vertrauen an sein Wort, weil wir sehen, die Antwort ist nicht gekommen so willkürlich. Das war wirklich geplant. Das hatte wirklich eine Hand dahinter, die das gelenkt hat. Und das sehen wir immer öfter. Und okay, die Autorität. Genau, Schwester Franziska. Ne? Das heißt, die Bibelverse, die sagen das. Das sind zuerst mal Behauptungen. Und nur nachdem man das erfahren hat, dass diese Behauptungen auch stimmen, dann können wir merken, wow, die Bibel hat Autorität. Und wenn wir merken, oh, da ist ein Bibelvers, der ist in Erfüllung gegangen. Und da ist noch ein anderer, der ist auch in Erfüllung gegangen. Und ein dritter und so weiter. Und dann merken wir, dass die ganze Bibel Autorität hat, dass alles, was da drin steht, in Erfüllung geht, obwohl viele Sachen noch nicht erfüllt wurden. Zum Beispiel jetzt die Wiederkunft Jesu oder so. Die sind noch nicht in Erfüllung gegangen, aber alles andere, was in Erfüllung gehen konnte, ist in Erfüllung gegangen. Und dadurch wissen wir, dass auch das andere, was noch nicht in Erfüllung gegangen ist, in Erfüllung gehen wird. Ne? Das ist verknüpft, genau. Genau. Das sind so Beispiele. Weil wir fragen uns jetzt die Autorität der Bibel. Woher hat die Bibel ihre Autorität? Natürlich behauptet die Bibel selber, dass sie Autorität hat. 2. Timotheus und so. Werden wir gleich sehen. Andere Verse, wo es in der Bibel behauptet wird, dass die Schriften Autorität haben, dass sie von Gott inspiriert wurden, ist auch leicht, die Bibel hingehen und sagen, ich bin inspiriert. Ne? Natürlich auch so reden in eigener Sache. Aber wenn wir einmal die vielen anderen Texte sehen, wo die in Erfüllung gegangen sind, dann können wir auch vertrauen, dass dieses richtig ist. Die Bibel hat viel Autorität. Ihre Autorität kommt, dass ihre Worte immer Erfüllung gegangen sind. Und es gibt Sachen, die wir dann nicht verstehen können oder die wir nicht wissen können, ob die in Erfüllung gegangen sind oder nicht. Behauptungen über die Person Gottes und so weiter, die wir dann nicht jetzt wissenschaftlich oder nicht aus unserer Erfahrung wissen können, ob die tatsächlich stimmen, aus unserer Erfahrung. Aber wir wissen, dass sie stimmen aus der Erfahrung von den anderen Texten, die über normale Sachen sprechen, die in Erfüllung gegangen sind, wie diese Gebetserhöhung oder andere Sachen. Gottes Verheißungen, Prophezeiungen und sein Errettungsplan sind in Erfüllung gegangen. Prophezeiungen. Im Ende der Bibel, das heißt im hinteren Teil vieler Bibel, gibt es so einen Abschnitt, Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind, oder Prophezeiungen über Jesus Christus. Und wenn ihr das mal aufschlägt, irgendwann, morgen oder so, könnt ihr sehen, das sind hunderte Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind. Und eine meiner Lieblingsprophezeiungen ist 1. Mose 3,15, weil sie vor 1200 Jahre vor Christus, das heißt vor 200 Jahren geschrieben wurde, und ganz genau über Jesus Christus schreibt. Halleluja. Wer möchte hier 1. Korinther 14,37 lesen? Okay, tue das bitte.
Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. 1. Korinther 14,37.
Danke, Franziska. Gut. Wer geistlich ist, wer sich zu Jesus bekehrt hat und wer Jesus Christus und den Heiligen Geist in sein Herz hat, erkennt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Da müssen wir gar nicht viel darüber reden. Das ist einfach so. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, oh, das sind viele Sachen, die stimmen, viele Sachen, die mich ansprechen. Und nachdem auch der Heilige Geist in mein Herz gekommen ist, dann war es einfach so stark, diese Wahrheit. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist was Besonderes. Die Bibel ist ein göttliches Buch. Und ihr wisst, dass ich 8 Jahre Theologie studiert habe. Und von ungefähr 15 Kollegen, die mit mir angefangen haben, die gläubig waren. Das heißt, da waren 40 in meiner Klasse, 40 Schüler. Aber 15 waren gläubig, alle anderen waren ungläubig. Und von den 15 sind alle 14 oder entweder von Glauben abgefallen oder haben die Schule geschmissen. Nur ich bin geblieben. Und hier, ich glaube, hier ist ein Grund dafür, weil ich schon im Vornherein, bevor ich zur Hochschule gegangen bin, das tief in mein Herzen hatte, dass die Bibel was Besonderes ist, dass die Bibel einfach eine Sache ist, die niemand in Frage stellen kann. Niemand ist in der Lage, die Bibel in Frage zu stellen, weil sie diese Sachen erzählt, die kein Mensch kennt, die kein Mensch weiß, die kein Mensch wissen kann, die aus dem Himmel kommen und die ganzen Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind, das konnte nur Gott. Nur Gott kann eine Prophezeiung geben, die sich nach 1200 Jahren erfüllt oder nach 600 Jahren erfüllt. Zum Beispiel jetzt Jesaja 53, ne? Ganz deutlich, Jesaja 53 spricht sehr viel über Jesus Christus und wurde circa 600 Jahre vor Christus geschrieben, ne? Nur Gott kann eine Prophezeiung schreiben, die nach so langer Zeit in Erfüllung geht. Ja, und noch ein, jetzt nächste Überschrift, Gott spricht in der ersten Person. Jetzt ist interessant, das Wort Inspiration, die Bibel ist inspiriert. Na, natürlich ist das jetzt ein lateinisches Wort. Auf Deutsch bedeutet das eingehaucht. Ne, Hauch, wissen wir, das ist so eine Ausatmung. Und Inspiration bedeutet eingehaucht. Gott hat über die Bibel gehaucht sozusagen. Das heißt, sein Geist hat er geblasen über die biblischen Autoren. Die Sachen, die Worte, die Propheten und die Apostel sagen sollten, den Gemeinden. Und diese Inspiration, ne, manchmal ist diese Inspiration nicht so stark zu merken. Wie zum Beispiel viele sagen, ja, es gibt Teile der Bibel, die nicht inspiriert sind. Zum Beispiel dieses Teil vom Apostel Paulus, wo er sagt, bringe mir bitte die Bücher und meinen Mantel. Ne? Viele sagen, ja, ist das inspiriert? Ne? Und aber letztens habe ich gemerkt, dass auch dieses Wort inspiriert ist von Gott, weil natürlich wusste ich, dass all die ganze Bibel inspiriert ist, aber ich habe nicht verstanden den Nutzen dieses Vers. Ja, warum hat Gott Paulus inspiriert, das da reinzuschreiben, bring meine Bücher, ne, und der Mantel. Ich habe nicht verstanden, ja, warum wäre es dann wichtig, dass Paulus das schreibt? Und ich habe gemerkt, ist wichtig zu wissen, dass Paulus Bücher hatte, dass er Bücher studiert hat. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir auch Bücher studieren sollen, dass wir auch Bücher haben sollen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Es gibt kein Vers, kein Wort, kein Komma der Bibel, das nicht inspiriert ist von Gott. Halleluja. Ne, aber es ging manchmal stark, manchmal ging es ganz stark mit der Inspiration, dass bestimmte Propheten, die haben prophezeit, ne, die alle Propheten haben prophezeit, haben gesagt, Leute, hört zu, Gott möchte nicht, dass ihr sündigt, dass ihr das Böse tut, Gott möchte, dass ihr euch mit ihnen versöhnt, etc. Aber in manchen Fällen ging es so weit, dass der Prophet so stark von Gott überzeugt war, dass er angefangen hat, in der ersten grammatikalischen Person zu sprechen. Zum Beispiel Jesaja 43, 11. Wer möchte das lesen? Jesaja 43, 11. Nelly, machst du das? Gut.
Ich, der Herr, bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Jesaja 43, 11, Hoffnung für alle.
Halleluja, danke. Ne? Ganz klar, es gibt im Buch Jesaja viele andere ähnliche Verse und in anderen Propheten auch ähnliche Versen, wo Gott in der ersten Person redet, wo der Prophet quasi neben sich tretet und Gott spricht direkt durch ihn. Gott spricht immer durch die Bibel. Alles, was in der Bibel steht, ist ein Gespräch Gottes zu uns. Aber nur wenige Teile sind wirklich in der ersten Person, wo Gott sagt, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Und wenn wir jetzt den Zusammenhang lesen, den Kontext von Jesaja 43, dann sehen wir, dass es geht um Götzendienst. Und der Götzendienst, der stört Gott so sehr, so stark, dass Gott in der ersten Person hintritt und sagt, ich bin der Herr, hört auf mit dem Götzendienst. Versteht ihr? Da ist ein Beispiel, warum Gott so quasi wütend wird hier, dass er durch den Prophet direkt redet in der ersten Person. Gut, nächste Überschrift, inspiriert. Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, ein Meisterwerk der Literatur zu sein. Total wichtiger Satz. Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, ein Meisterwerk der Literatur zu sein. Ich habe einmal einen Professor der Theologie gehört, dass er gesagt hat, ja, ich lese das Neue Testament nicht, weil es in einer Kinä-Sprache geschrieben wurde. Koine, griechisch. Das heißt, der las das Neue Testament nicht, weil das Neue Testament in einen sogenannten, wie wird man es auf Deutsch sagen, ein folgliches Griechisch geschrieben wurde. In einen nicht klassischen Griechisch. Das heißt, weil die griechische Sprache, die hatte ihren klassischen Zeitraum, klassische Ära 500 Jahre vor Christus mit den großen Philosophen. Und in der Zeit Jesu hat die Sprache sich ein bisschen verändert zu einer Volkssprache, zu einer Sprache jedermanns. Und dann ist es so eine Sprache, die mehr locker ist, die nicht so wissenschaftlich, nicht so erhoben ist. Und dann hat dieser Professor gesagt, ich lese das Neue Testament nicht, weil er mit dieser Sprache, mit dieser Koiné-Sprache geschrieben wurde. Ne? Dieser Professor hat leider die Sache überhaupt nicht verstanden. Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, ein Meisterwerk der Literatur zu sein. Wenn jemand die Bibel liest, weil er denkt, ja, ich lese Shakespeare, ich lese Goethe und lass mal schauen, was die Bibel so als Literaturwerk zu bieten hat, ne? Ist völlig die falsche Einstellung. Völlig die falsche Einstellung. Es gibt auch Teile der Bibel, die ganz schön sind, Psalmen oder so, literarisch oder so ganz interessant und schön sind, aber das ist nicht das Ziel der Bibel. Die Bibel wurde nicht dafür geschrieben, dass jetzt ein Literaturwissenschaftler sich da genießt, in diese Sachen zu lesen oder was. Das hat's völlig richtig verstanden, Franziska. Naja, wenn jetzt die Bibel so in einer hohen Sprache geschrieben würde, die niemand versteht, nur die Theologen, ne? Und das wollen auch die Theologen uns klar machen, dass wir die Bibel nicht verstehen können, weil dann fühlen sie sich wichtig, weil sie dann angeben können, dass sie, ne, was Besseres sind, weil sie haben so sehr studiert, so sehr vertieft die ganzen Sachen, und normale Menschen können das nicht und die schauen über die normalen Menschen runter. Die Theologen, die machen das. Das ist ganz schlimm, ganz lächerlich, aber das ist so. Die fühlen sich was Besseres und die zeigen mit dem Finger auf die Leute, sagen, ihr könnt die Bibel gar nicht verstehen und so. Ne? Alles stimmt nicht. Die Bibel wurde, hier der nächste Satz, im Gegenteil, einige seiner Bücher sind ziemlich langweilig, zum Beispiel Dritter Mose. Ne? Dritter Mose, ein total wichtiges Buch. Habe ich vor ein paar Monaten studiert in einer anderen Jüngerschaftsgruppe, werden wir auch in Bielefeld machen. Total interessantes Buch, weil da die Grundlagen der jüdischen Religion legen, aber es sind auch viele Teile, die sehr langweilig sind. Die ganzen Opferungen, die ganzen Opfern, die dann von diesem Prinz gegeben wurden, von dem anderen, und dann kommt die ganze Liste von den ganzen Namen und so weiter. Es gibt Teile, die wirklich man sich wirklich anstrengen muss, die zu lesen. Ne? Von Menschen aus einfachen Verhältnissen geschrieben, die, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Bücher der Bibel, sage ich mal so, von Parat, Amos, die meisten Bibel, der Bücher der Bibel wurden von Menschen aus einfachen Verhältnissen geschrieben. Ich habe hier als Beispiele genannt Amos, Petrus und David. Dann würde der eine oder andere sagen, ja, aber David, der war doch ein König. Ja, aber er wurde nur zum König später. Aber am Anfang war er ein Hirte. Ne? Er war nicht gebildet, er war nicht in einer Schule, er hat keine Schriftgelehrten Schule besucht, versteht ihr? Ne? Er wurde zum König viel später. Und trotzdem hat er nicht studiert, aber trotzdem hat er viele Bücher der Bibel geschrieben, nicht weil er viel studiert hat, nicht weil er jetzt Schule besucht hat, sondern weil seine Beziehung zu Gott so eng war. Als er seine Schafe gehütet hat, dann hat er einen Löwen getötet, hat einen Bär getötet, weil er voll mit dem Geist Gottes war und nicht weil er in einer pharisäischen Schule war oder sowas in der Art, ne? Und auch Amos, der war hinter einem hinter den Ochsen und hat die Erde, hat das Feld gepflügt, ne? Und Petrus war ein Fischer und die haben ganz viele Teile der Bibel geschrieben, mit wenigen Ausnahmen. Mose, Salomo, Daniel und Paulus. Das heißt, quasi nur von den 40 Autoren der Bibel, 4 waren wirklich gelehrt, waren wirklich, ne, Menschen, die jetzt kulturell gehoben waren. Aber auch Salomo, weiß ich nicht von ihm, ob er jetzt in der Schule gewesen war. Mose wahrscheinlich schon. Daniel denke ich auch. Und Paulus sicher war in einer Schule. Genau, die Babylonier. Ah, genau, ja, gut, dass du dich erinnerst. Ja, er wurde ja auch ausgebildet in Babylonien. Wahrscheinlich war er schon in Israel ausgebildet, weil er jetzt von Rang war. Adelig, aber in Babylonien sicher noch mehr, ne, weil der musste sich vorbereiten, ich weiß nicht wie viele Jahre, mussten sie sich vorbereiten, um dem König zu dienen direkt, ja. Das heißt, quasi nur 4 Personen von den circa 40 Bibelautoren waren wirklich gebildet. Alle anderen waren ganz normale Menschen wie wir, sagen wir mal so, oder ganz, ne, Menschen, die nicht studiert hatten, die nicht jetzt eine Hochschule besucht haben, ne. Das spricht für die göttliche Inspiration. Ne? Wenn man sich fragt, wie konnten Menschen, die nicht studiert hatten, solche Sachen schreiben? Das heißt, Gott hat das inspiriert. Das ist ein Beweis, dass Gott es inspiriert hat. Die Autorität der Bibel stammt nicht aus der Intelligenz seiner Autoren, sondern aus dem Charakter Gottes. Halleluja. Gott hat die Bibel geschrieben. Ja, wenn ein Autor ein Buch auf Band diktiert, und später eine Sekretärin es eintippt, sagt man natürlich nicht, dass die Sekretärin das Buch geschrieben hat. Ganz logisch. So auch Gott, er hat heilige Propheten inspiriert, in seinen Namen aus seiner Autorität zu schreiben. 2. Petrus 1, 21. Stefan, kannst du das lesen?
Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist schön. 2. Petrus 1, 21.
Halleluja, Halleluja. Ne? Heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Total wichtig. Darum wird sie auch die Heilige Schrift genannt. Sie ist kein gewöhnliches Buch. Sie ist die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Heilige Schrift. Dieses Wort heilig, total wichtig. Die Bibel ist kein normales Mensch. Und interessant auch in diesem Vers, heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Und darum können auch viele nicht verstehen, wieso die Bibel so anders ist, weil sie dieses Adjektiv hier nicht verstehen können, Heilige. Weil einige sagen, ja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Und dann sage ich, ja, die wurde von heiligen Menschen geschrieben, nicht von normalen Menschen. Das heißt nicht von Sündern, von irgendein Mensch, sondern von besonderen Menschen, inspirierte Menschen, heilige Menschen, die mit Gott gegangen sind. Ne? Halleluja. Darum wird sie Heilige Schrift genannt. Mit Ausnahme der 10 Gebote, ist die Bibel nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, die 10 Gebote sind ja natürlich nicht vom Himmel gefallen, sonst wären sie zerbrochen. Aber Gott hat sie persönlich auf dem Stein geschrieben. Und Moses hat es auf dem Berg bekommen von Gott und runtergetragen. Okay, dann können wir sagen, die 10 Gebote hat Gott direkt ganz persönlich auf den Stein geschrieben, aber alles andere wurden von heiligen Propheten und Aposteln. Der Heilige Geist hat mit denen zusammengearbeitet, sie inspiriert. Der nächste Abschnitt, die Aussage, die Bibel wurde vom Menschen geschrieben, ist falsch. Ich weiß nicht, ob die schon mal diesen Satz gehört haben irgendwo. Ich habe das schon öfter gehört. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Als ich im ersten Jahr war des Theologiestudiums, hat jemand mir das gefragt. Wusstest du, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde? Dann habe ich geantwortet, ganz naiv, ne, ganz naiv, habe ich gesagt, ja, aber natürlich, ne, habe ich geantwortet, weil ich schon die Bibel schon gelesen hatte und hatte gesehen, zum Beispiel jetzt Evangelium nach Matthäus oder Brief oder Epistel oder Brief des Paulus an den Korinther. Das heißt, Paulus hat diesen Brief an den Korinther geschrieben oder Matthäus hat das Evangelium verfasst und so weiter. Das heißt, natürlich waren es Menschen, die das geschrieben haben, aber trotzdem dürfen wir es nie sagen. Wir dürfen das nie sagen, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde. Warum? Weil die Theologen, die meinen völlig was anderes. Die unterstellen, dass die biblischen Autoren die Botschaft der Bibel selbst ausgedacht haben, was aber nicht der Fall ist. Die Botschaften der Bibel, ne? Wenn die Theologen das sagen, ja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, da meinen sie nicht, dass jetzt Gott Menschen inspiriert hat zu schreiben. Nee, die meinen, die Menschen haben sich das ausgedacht. Die Menschen haben sich das ausgedacht. Als die Menschen gesagt haben, Gott hat dies und jenes gesagt, dann haben die Menschen sich das ausgedacht, dass Gott, weil sie jetzt Gründe dafür hatten, Beweggründe hatten, das zu schreiben. Die wollten die Menschen was vormachen. Und haben gesagt, Gott hat gesagt und so, ne? Und alle haben es geglaubt, ne? So denken viele Theologen. Die denken, dass die Bibel erfunden wurde von Menschen. Das ist ganz falsch. Das sollen wir nie sagen. Das ist eine, auch so eine Fangfrage sozusagen, ne? Wo die gläubigen Christen dann reingezogen werden. Die glaubenden Christen, die wissen, dass natürlich ja Paulus ein Mensch war oder so Matthäus ein Mensch war. Und dann werden die da reingezogen in diesen theologischen Unsinn. Die Theologen, die drehen, biegen und wenden die Bibel, wie sie wollen, weil die denken, ja, früher haben die das auch gemacht, die haben da reingeschrieben, Gott hat dies und jenes gesagt. Und dann dürfen die das auch heute machen. Die meinen, die dürfen das tun. Sagen Sachen im Namen Gottes. Stellt ihr das mal vor. Die sagen ja, Gott hat dies und jenes gesagt, was gar nicht stimmt. Darum können die auch viele Sachen behaupten, die völlig bibelwidrig sind. Die benutzen sogar die Bibel, um diese Sachen zu beweisen. Jemand hat mir vor ein paar Monaten einen Link geschickt mit einer Aufnahme auf YouTube, wo ein Theologe anhand der Bibel, gut aufgepasst, anhand der Bibel beweist, dass es richtig ist, homosexuell zu sein. Ja, da kann man nur lachen, ne? Da kann man nur lachen. Aber wenn man dieses Video sieht, wie die Leute dann was hast du gesagt, Schwester Franziska? Ja, man kann nur weinen, ne? Man kann nur weinen und ich müsste dieses Video finden und dir schicken, weil er hat verschiedene Bibelverse benutzt und das Hauptargument ist immer folgendes. Ja, zu jener Zeit, war es so und war es so, aber heute ist alles anders. Ne? Das ist das Hauptargument. Die wollen sagen, die Bibel, die ist altmodisch. Die Bibel, die ist wurde bestimmt von der Kultur, die vor 2000 Jahren herrschte. Und heute ist unsere Kultur anders und darum sind unsere Werte auch anders. Ne? Genau, Franziska, Gottes Meinung hat sich nicht verändert. Ne? Aber für uns wurde die Bibel von Gott geschrieben und die Menschen waren nur wie Sekretären. Ne? Die haben nur notiert, das was Gott denen eingehaucht hat. Dies ist unsere Meinung. Ne? Und die Meinung von denen ist anders. Darum ist wichtig, dass wir wissen, dass es solche Menschen gibt, die so einen Unsinn denken. Ja, genau. Das ist genau so. Ja. Ne? Wisst ihr noch den Vers, was ich am Sonntag genannt habe, ne? Wer dieser meiner Kleiner einen Anstoß zur Sünde vor den Füßen wirft, am besten wäre, dass er ein Mühlenstein um den Hals gebunden wurde und in die Tiefe des Meeres geworfen wird. Und genau solche Leute sind gemeint. Diese Leute, die dann sagen, ja, Sünde kein Problem, ne? Muss man nur die Bibel jetzt ein bisschen anders auslegen und dann ist schon alles gut. Ne? So machen die das. Die drehen, die biegen die Bibel und sagen, Leute, ist kein Problem, heute ist alles anders, heute sind wir modern, die Bibel ist altmodisch, Sünde ist kein Problem, ne? Gott ist Gnade, etc. Die biegen die Bibel so, wie sie wollen Aber, wie du gesagt hast, Stefan, die machen sich selbst das Gericht. Ein anderer Satz, das auch viele Theologen sagen, die Bibel beinhaltet das Wort Gottes. Auch ein ganz schlimmer Satz, den wir nicht sagen sollen. Weil dieser Satz, der hinter diesem Satz steht die Idee, dass nur Teile der Bibel Wort Gottes wären. Ne? Die Bibel beinhaltet das Wort Gottes. Heißt, nicht die ganze Bibel ist das Wort Gottes, sondern nur Teile davon. Und der Mensch kann sich quasi dann die Teile aussuchen, die er mag, ne? Die er schön findet, und alles andere kann er sagen, das ist das Wort Gottes nicht. Ne? Ja, wie zum Beispiel Martin Luther hat das auch gemacht. Er hat gesagt, ja, die wichtigsten Teile der Bibel sind die, die den Glauben an Jesus fördern. Ein ganz schöner Satz, aber im Grunde ganz falsch, weil er damit sagt, es gibt Teile der Bibel, die den Glauben an Jesus nicht fördern, versteht ihr? Und so kann er viele Teile der Bibel unter den Tisch kehren, versteht ihr? Darum müssen wir immer behaupten, die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Wir können nicht Teile aufsuchen und sagen, die sind wichtiger. Ne? Nee, alle. Und ich würde sogar behaupten, dass die Teile der Bibel, die uns am wenigsten gefallen, die sind, die Gott am meisten benutzen will in unserem Leben, weil die unseren Fehler zeigen, unsere Sünden aufdecken. Ne? Genau die, die uns nicht gefallen. Halleluja. Wer ist der Nächste hier? Franziska, Matthäus 15, 6, würdest du bitte lesen?
Das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Matthäus 15, 6.
Danke, Franziska. Überlieferung, Traditionen. Im Latein sagt man Traditionen. Die Traditionen der Menschen, der Kirchen, der Religionen, die haben das Wort Gottes aufgehoben, ausgehobelt. Die sagen, ja, dies und das in der Bibel ist nicht so sehr das Wort Gottes und so. Und dann machen sie eine eigene Bibel. Die nehmen die Texte, die sie denen am meisten gefallen, und alles andere kehren sie unter den Tisch. Und so missachten sie das Wort Gottes, die Autorität Gottes. Die leugnen die Autorität Gottes. Die machen die Bibel zu ihrem Nutzen und die drehen das um. Der Normalfall wäre, dass man die Bibel gehorcht, sich unterwirft. Und was viele tun, heißt, die Bibel für ihren eigenen Nutzen zu nehmen. Die haben eine Idee im Kopf und die sagen, okay, ich muss mal diese Idee beweisen. Dann nehmen sie die Bibel und suchen einen Bibelvers, bis sie einen Bibelvers finden, um das zu beweisen oder untermauern, was sie selber denken. Okay, next. Das mit den Irrlehren ist total wichtig. Ne, wenn man jetzt Texte aus dem Zusammenhang reißt, dann werden viele Irrlehre, entstehen viele Irrlehre. Aha. Ja, genau. Ja, Gott ist gnädig. Ja, genau. Gott ist gnädig, wird niemand strafen und so, ne? Ja, genau. Das ist ein Beispiel von Irrlehren. Da gibt es ganz, ganz viele. Die nehmen die Bibel für ihre eigenen Ideen. Okay, nächste Überschrift. Die Bibel ist einzigartig auf der nächsten Seite. Sie unterscheidet sich wesentlich von allen anderen Büchern. Ich habe hier betont, im Wesen. Das heißt, der Wesen der Bibel ist anders als der Wesen der anderen Bücher. Weil alle Bücher wurden von Menschen geschrieben, ohne die Inspiration Gottes. Ohne dass Gott gesagt hat, schreib das. Und die Bibel, alle biblischen Autoren haben geschrieben, weil Gott denen das gesagt hat, schreib das jetzt, ich befehle es dir. Darum ist die Bibel anders als alle anderen Bücher. Sie wurde im Laufe von ca. 1300 Jahren geschrieben unter dem übernatürlichen Wirken Gottes auf die biblischen Autoren, die das Wort Gottes festhielten. Unfehlbar, einzigartig. Die Bibel ist das größte Meisterwerk, das es gibt. Kein anderes ist so entstanden. Die Autoren kannten sich meistens nicht untereinander, aber haben eine Bibliothek geschrieben, welche ein thematisch einheitliches Buch darstellt. Dadurch erkennen wir, dass hinter der Arbeit der menschlichen Autoren der Geist Gottes leitend stand. Ja, habe ich schon gesprochen. Ein Wunder. Die Bibel ist ein Wunder. Die Bibel sind 66 Bücher, die im Laufe von 1300 Jahren geschrieben wurden. Stellen wir uns das mal vor, wenn es irgendein anderes Buch auf der Welt gäbe, was im Laufe von 1300 Jahren geschrieben wurde, von circa 40 verschiedene Autoren, die meisten nicht sich untereinander kannten. Würde ein anderer Buch das schaffen, so einheitlich sein wie die Bibel? Nein, nur weil Gott wirklich dahinter stand. Ja, Halleluja. Die Glaubwürdigkeit dieser Menschen, von Autoren der Bibel, von den Büchern der Bibel, wurde erkannt und bestätigt. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber die Bücher der Bibel wurden geschrieben und nur nach 100 Jahren oder nur nach 400 Jahren wurden sie kanonisiert. Aber genau darum geht es, weil die Bücher wurden geschrieben und viele haben gesagt, ach, dieses Buch, das ist voller Lügen, das Buch stimmt gar nicht. Zum Beispiel, dass die Propheten im Alten Testament, viele haben Sachen prophetisiert, die den Leuten gar nicht gefallen hat und die haben gesagt, das alles stimmt gar nicht, du bist ein Lügner. Aber nach 100 Jahren haben die rückblickend geschaut und gefragt, das, was dieser Prophet geschrieben hat, ist wirklich in Erfüllung gegangen. Der war ein Mann Gottes. Ne? Und darum hat auch Jesus geschmunzelt über die Pharisäer. Der hat gesagt, ihr Pharisäer, ihr sagt, die Propheten waren Männer Gottes. Ne? Aber in der Zeit, wo die Propheten gelebt haben, haben die Pharisäer die Propheten immer umgebracht. Und nur nach 100 Jahren gesagt, ja, die waren Männer Gottes, weil das, was sie gesprochen hat, in Erfüllung gegangen ist. Und genau so war das Prozess der Kanonisierung. Dieses Wort bedeutet Maßstab. Kanon ist ein griechisches Wort und bedeutet Maßstab. Und wir haben heute ein Meter. Meter ist ein Maßstab. Wir können alles messen. Stuhl, Tisch und können alles messen. Aber dieser Maßstab musste irgendwann festgelegt werden. Jemand musste hingehen und sagen, so ein Meter ist überall auf der Welt ein Meter. Das ist ein Maßstab. Und genau das Gleiche passierte mit der Bibel. Irgendwann sind Leute zusammengekommen, Leiter von Gemeinde, und gesagt, wir müssen festlegen, welche Bücher wirklich inspiriert sind. Welche Bücher, in denen erkennen wir den Geist Gottes. Und das war das Kanonisierungsprozess. Und die Juden haben diesen Prozess mit ihrer Bibel gemacht im ersten Jahrhundert nach Christus. Das ist unser Alter Testament. Unser Alter Testament ist die jüdische Bibel, aber nicht in der gleichen Reihenfolge. Die Bücher, unsere Bücher, die sind in einer etwas anderen Reihenfolge, aber sind die gleichen als die jüdische Bibel. Die Juden, die gelehrten Juden im ersten Jahrhundert, warum haben sie das gemacht? Weil das Christentum hat angefangen, sich zu verbreiten, und die hatten Angst, dass die Christen Einfluss nehmen über ihre Schriften. Und darum haben sie gesagt, wir müssen die festlegen. Die müssen wir festlegen, dass es nicht mehr verändert wird. Und darum haben sie ihre Bücher kanonisiert. Und ironischerweise ist es dann auch tatsächlich passiert, dass die Katholiken hingegangen sind und haben gesagt, lasst uns die jüdische Bibel verändern. Ne? Erzähle ich euch gleich. Und die Christen haben diesen Prozess, Kanonisierungsprozess, im 4. Jahrhundert gemacht. Das heißt, im 4. Jahrhundert haben die Gemeindeleiter von verschiedenen Gemeinden sich getroffen und gesagt, wir müssen jetzt eine Liste machen von den Büchern, die wirklich inspiriert sind, die wirklich von Gott sind, weil es viele andere Bücher gab. Es gab zig, ich weiß nicht, ob 10 oder 100 oder 1000 Bücher zur Zeit, die auch behaupteten, von Apostel geschrieben zu werden. Noch vor 3 Monaten war ich in einer Gemeinde und nach dem Gottesdienst hat eine Schwester mich gefragt, warum ist der Evangelium nach, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, Evangelium nach, was hast du gesagt, Schwester? Thomas zum Beispiel, ne? Warum ist der Thomas-Evangelium nicht in der Bibel? Dann habe ich ihr gesagt, ja, weil Es gibt verschiedene Gründe. Eines davon ist, weil Thomas gar nicht dieses Evangelium geschrieben hat, zuerst einmal. Weil viele Leute haben Sachen geschrieben und den Namen von Aposteln da drauf geschrieben. Im Kopf, versteht ihr? Es gibt vieles, was nur den Namen der Apostel draufsteht, oben, aber was gar nicht von den Aposteln geschrieben wurde. Weil die einfach gedacht haben, so, dann haben wir mehr Autorität. Ich schreibe was aus meinem Kopf und schreibe den Namen des Apostels da drauf und dann hat es mehr Autorität. Es gab viele solcher Bücher. Und darum mussten die Christen auch hier im 4. Jahrhundert das machen. Zu sagen, wir müssen schauen, was wirklich wahr ist. Und alles andere ausschließen. Vielleicht gab es auch andere, die wirklich von einem Apostel geschrieben wurden. Vielleicht, man weiß nicht. Interessiert mich auch nicht. Weil diese Leute im 4. Jahrhundert haben geschaut, was können wir ganz gewiss unterschreiben? Wo können wir wirklich sagen, diese Schriften sind göttlich? Und die haben dann eine Liste festgelegt mit den 27 Büchern, die wir im Neuen Testament haben. Und das ist wichtig, warum? Weil, wie gesagt, die Zeit ist vorbeigegangen und die Gemeinden haben erkannt, das, was da drin steht, das stimmt. Das, was da drin steht, ist so. Das sind nicht leere Behauptungen, sondern diese Prophezeiung gehen in Erfüllung und diese Worte, die Gott spricht durch diese Worte, die haben das erkannt und darum haben nur im Nachhinein, nach ein paar hundert Jahren, haben sie das dann auch festgelegt. Gut. Nächste Überschrift, Gott offenbart sich. Gott offenbart sich in der Bibel, sofern wir es benötigen, um seine Liebe wahrzunehmen und seine Rettung zu beanspruchen. Es gibt aber auch vieles, was er nicht offenbart hat oder worin wir heute noch nicht in der Lage sind, es zu verstehen. Wer ist der Nächste? Wahrscheinlich Nelly, ne? Zu lesen. 1. Korinther 13, 12. Würdest du bitte lesen?
Nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht.
Halleluja!
Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Noch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott sich jetzt schon kennt. 1. Korinther 13, 12.
Halleluja! Ne? Heute sehen wir nur in einem Spiegel. Die Schlachter, die sagt Spiegel, die Hoffnung für Halle sagt, ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel, weil früher, die Spiegel, die vor 2000 Jahren gab, die waren nicht wie heute, die waren so verschwommen sozusagen. Und darum sagt Paulus, heute sehen wir wie ein Spiegel, aber damit hat er genau das Gegenteil gemeint. Wenn wir heute in einen Spiegel gucken, dann sehen wir ganz deutlich ein Bild. Und zu jener Zeit war es das Gegenteil, das war sehr undeutlich. Darum sagt er, heute sehen wir wie ein Spiegel, heute sehen wir vieles nicht. Heute, obwohl wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben, wir erfahren seine Gegenwart, aber das ist noch ganz klein, ganz wenig im Vergleich zum Tag, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ja? Das heißt, die Bibel, ne, stückweise oder heute ist es so wie ein Glas Wasser und später werden wir im Fluss schwimmen, im Fluss Gottes, ne? Und sozusagen Halleluja, ne? Wo das Licht Gottes, ne? Wir finden keine Worte, um das zu erklären, aber wo das Licht Gottes so stark über uns strahlt, dass wir diese Kraft, diese Macht viel stärker spüren werden. Lass mal sehen. Wichtig ist, dass wir das verstehen, dass nicht alles in der Bibel steht. Die Bibel ist nicht ein Buch, das alles über Gott spricht. Nur das, was wir brauchen, dass Gott uns sagen möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir den Weg zu ihm finden. Aber es gibt ganz viele, viele andere Sachen, die wir nicht verstehen, dass wir nicht brauchen. Lass mal sehen, ob ich hier diesen anderen Vers benutzt habe. Nein, es gibt so einen Vers in 5. Mose. 5. Mose, weiß ich nicht genau, wie ist das jetzt auf Deutsch. Die offenbarten Sachen sind für uns und unsere Kinder. Und die nicht offenbarten Sachen gehören Gott. Ungefähr so wie ich jetzt mich erinnere. So, ne? Das heißt, die offenbarten Sachen gehören uns. Wir können sagen, das, was ich aus der Bibel verstehe, Das halte ich fest. Das nehme ich fest. Das nehme ich in Anspruch. Das halte ich fest. Da, ne? Da baue ich mein Leben drauf. Und die Sachen, die ich nicht verstehe, ne? Da kann ich nichts darauf bauen, ne? Aber Gott hat es auch nicht gegeben, weil es nicht wichtig ist. Im Moment, ne? Im Moment. Vielleicht in der nächsten Ära werden wir viele Sachen lernen, die wir heute nicht brauchen. Ja, nächster Vers, Stefan, ne? Johannes 17, 17, würdest du bitte lesen?
Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit.
Amen.
Halleluja. Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. Halleluja. Sie ist nicht gedacht als Quelle von Philosophie und menschlichen Überlegungen. Gott tritt durch die Bibel mit der Menschheit in Kontakt, aber nicht um Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren, sondern er benachrichtigt uns und fragt uns nicht, ob wir mit seiner Botschaft einverstanden sind, ne? Ja, viele denken, sie müssen diskutieren, über die Bibel diskutieren und die Sachen, die die Bibel lehrt, diskutieren und sagen, aber ich denke anders. Ne? Wenn die Bibel irgendwas sagt, dann sagen viele, tun dahinter ein Komma und sagen, aber ich habe eine andere Meinung. Ne? Das ist dann falsch, das ist eine menschliche Meinung. Wir Christen, wenn die Bibel uns was sagt, dann verstehen wir, dass es eine Benachrichtigung Gottes ist. Gott kommt und sagt, und wir können nur Amen sagen. Wir können nur sagen, okay, dann ist es halt so. Wenn Gott es sagt, dann ist es so. Das ist auch gut, das heißt, zu wissen, es gibt ein Buch, was Autorität hat, was uns den Weg zeigt, uns wirklich hilft. Ansonsten wären wir im Sumpf der Philosophie. Ne? Weil Philosophie ist doch ein Sumpf, wo die Menschen dann sich bewegen und immer mehr, ne? Immer mehr eingehen in diesen Schlamm. Und am Ende ist der Schlamm bis über ihren Kopf und sie sterben. Geistlich und weil sie einfach in welcher Richtung sie sich auch wenden, immer nur Ungewissheit finden. Aber die Bibel schenkt uns Gewissheit, aber da können wir auch nicht diskutieren. Ja, natürlich können wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen, um die Bibel zu verstehen. Ganz normal, wie jedes Buch, was wir lesen, auch in Zeitung, wenn wir es lesen, auch den gesunden Menschenverstand einsetzen, um jetzt das grammatikalisch zu verstehen. Auch die Bibel müssen wir grammatikalisch verstehen, die Sachen nicht von Zusammenhang entfernen, etc. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt unsere Meinung da reinmischen dürfen. Das ist was anderes. Ja. Nächste Überschrift, Handbuch. Ja, so eine Idee. Wozu die Bibel? Man sagt so, die Bibel ist das Handbuch der Menschen. So wie Hersteller von Geräten ein Handbuch mitliefern, um die richtige Handhabung und Wartung zu erläutern, die man vor dem Gebrauch lesen sollte, hat auch Gott uns ein Handbuch geliefert. Sehr interessant. Weil wenn wir jetzt ein Gerät benutzen, kaufen und nicht wissen, wie man es benutzen soll, dann fangen einige an, alles Mögliche zu drücken, die Knöpfe zu drücken und einschalten und ausschalten und das, bis es kaputt ist oder so. Ne? Aber am besten lesen wir zuerst, bevor man das auspackt, das Handbuch, die Anleitung, dass wir auch das Gerät richtig aufbauen und dass wir das Beste, dass wir auch nutzen und nicht kaputt machen und auch das Beste daraus machen. Und genauso die Bibel. Das heißt, am besten ist, wenn man als junger Mensch die Bibel liest, weil dann kann man wissen, wie man das restliche Leben lebt. In die richtige Art und Weise. Gott hat uns das Handbuch mitgeliefert. Wir sind zur Welt gekommen, die Bibel gab es schon, als die meisten Menschen zur Welt gekommen sind. Eine interessante Tatsache, lass mich hier eine kleine Klammer machen, eine interessante Tatsache. Das wusstet ihr, ich denke, das ist auch wahr, was ich jetzt sage, wusstet ihr, dass heute mehr als die Hälfte aller Menschen, die es schon auf der Erde gab, heute leben? Versteht ihr, was ich gemeint habe? Ja, weil am Anfang, ne, vor 5000 Jahren, gab es sehr wenige Menschen auf der Welt. Ne, und die Menschen haben sich immer vermehrt, immer vermehrt, immer vermehrt. Und heute gibt es irgendwie 7 Milliarden Menschen. Das heißt, auf der ganzen Menschengeschichte sind weniger als 14 Milliarden Menschen gelebt, zusammengezählt. Wenn alle jetzt zusammengezählt werden, die schon auf der Erde gelebt haben, in den ganzen Zeiten, versteht ihr? Das heißt, heute leben auf der Erde mehr als die Hälfte aller Menschen, die schon gelebt haben. Und das ist auch missiologisch sehr interessant, diese Information. Das heißt, wenn sich heute alle Menschen der Welt bekehren würden, dann würde sie mehr als die Hälfte der ganzen Menschheit bekehren. Nur als Gedanke so. Wie wichtig ist auch heute, dass wir heute missionieren. Okay, woher kam... Ja, das ist eine ganz... Diese Information, die ist ganz weltlich. Man kann mal schauen in Internetseiten, wie viele Menschen sind schon auf der Erde gelebt, haben schon auf der Erde gelebt. Kann man irgendwo suchen. Dann kann man auch schauen, wie viele Menschen leben heute in der Welt und so. Dann kann man das schauen. Ich glaube, das ist nicht falsch, diese Information. So von meinem Gefühl her, von der... Aha, danke. Und diese Behauptung, dass Gott uns die Bibel gegeben hat, bevor wir zur Welt gekommen sind, ist wichtig in diesem Bezug, weil früher gab es die Bibel nicht. Das heißt, die Bibel, so wie wir sie heute haben, entstand vor 2000 Jahren. Das heißt, von 2000 Jahren früher hatten die Leute keine Bibel. Aber das waren dann auch vergleichsweise wenige Menschen. Darum kann ich so allgemein sagen. In unserem Fall ganz sicher, wir hatten die Bibel, als wir zur Welt gekommen sind, gab es die Bibel schon. Das heißt, dann konnten wir schon uns fragen, wie lebe ich? Weil das ist die Frage, wie lebe ich? Die Frage ist, wie benutzt man ein Gerät? Fragt man den Hersteller. Und man schaut auf das Handbuch und das gleiche den Menschen. Wie lebt ein Mensch? Man fragt Gott, unseren Schöpfer, und Gott sagt, hier hast du die Bibel. Kannst du lesen, wie du leben sollst. Okay. Das ist ein Titel oder ein Spitzname, was man der Bibel geben konnte, das Handbuch Gottes. Und also ein nächstes Spitznamen, Liebesbrief Gottes. Der Grund, warum Gott die Bibel schreiben ließ, ist nicht, uns mit Informationen zu versorgen oder unsere Neugier zu befriedigen, sondern uns von seiner Liebe und seinen guten Absicht zu erzählen. Das hilft uns vielleicht, die Bibel zu verstehen, wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen und sie lesen ähnlich, wie man jetzt einen Liebesbrief liest. Wenn man einen Liebesbrief liest, sucht man nicht in erster Linie die Informationen, sondern die Beziehung zu dieser Person, was dieses Brief geschrieben hat, und so auch die Bibel. Natürlich sind die Informationen richtig korrekt, die die Bibel uns liefert, aber das ist nicht das Ziel. Die Bibel wurde nicht geschrieben, um uns zu informieren, dass im Jahr so und so die Person XY gelebt hat. Das war nicht das Ziel der Bibel, sondern die Beziehung mit Gott. Zielgruppe der Bibel. Zielgruppe der Bibel. Das Zielgruppe der Bibel sind einfache und normale Menschen. Hatten wir schon vorher gesagt. Total wichtig, dass wir das immer wieder behaupten. Jede Person kann die Bibel, soll die Bibel lesen. Jede Person. Und natürlich gibt es dann auch Fragen über die verschiedenen Übersetzungen. Ich versuche hier, ich habe meine Schlachter 2000, die ich benutze. Aber manchmal benutze ich auch andere Übersetzungen, die einfacher sind zu verstehen. Weil jede Person sollte die Bibel verstehen. Jede Person ist in der Lage, die Bibel zu verstehen. Weil sie auch von normalen Menschen geschrieben wurde über Gott und nicht über Theologie, Philosophie etc. Das ist nicht das Ziel der Bibel, sondern die Beziehung zu Gott. Und jeder kann die Bibel verstehen. Und wenn er die Bibel nicht versteht, dann gibt es einige Gründe dafür. Vielleicht grammatikalische Gründe oder vielleicht gibt es sehr oft auch solche Hirnspinste, wo die Menschen sagen, ja, die Bibel ist so kompliziert, die werde ich nie verstehen. Es gibt Leute, die sowas glauben, und wenn sie dann die Bibel aufschlagen, dann erschrecken sie sich vor jedem Satz oder so, oder versuchen gar nichts mal und so weiter. Solche Gespinster sollen wir auch austreiben. Unsere einzige Chance, total wichtig, das Wort Gottes ist aber die einzige Chance, die wir Menschen haben, die Wahrheit über Gott, über uns selbst, über das irdische und über das ewige Leben zu erfahren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die dann die Bibel kritisieren, die die Bibel in Frage stellen und so und merken nicht dadurch, dass sie das Rettungsring ablehnen, das ihnen zugeworfen wird. Ne? Die Bibel ist unsere einzige Chance. Die ist das einzige Buch, das uns den Weg zu Gott, das ewige Weg, das Weg zum ewigen Leben lehrt. Das einzige Buch. Wenn wir dieses Buch nicht festhalten und es aussaugen sozusagen, ne? Man sagt, man muss die Bibel auffressen, ne? Man sagt so Völkli, man muss die Bibel auffressen, du musst die Bibel auffressen, ne? Natürlich im übertragenen Sinn, ne? Gott hatte gesagt, ich denke Jeremia oder so sollte irgend so ein Buch essen oder so, ne? Oder wer war das? Johann, nein, ich weiß nicht mehr. Ja, so, okay, Johannes in der Offenbarung, okay, in diesem Sinn war es wörtlich, aber man sagt so, du sollst die Bibel aufessen, im übertragenen Sinn, so wie Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ne, das heißt, es ist so eine Anspielung, dass wir Hunger haben sollen auf ihn, und so auch das Wort Gott ist die Bibel, wir sollen Hunger haben auf die Bibel, ne? Und wenn jemand die Bibel nicht glaubt, wenn jemand die Bibel relativiert oder in Frage stellt, dann gräbt er sein eigenes Grab, geistliches Grab, weil die Bibel ist die einzige Chance. Was übrig bleibt, ist der Sumpf der Ungewissheit. Darum ist der Glaube an die Bibel ein unzertrennlicher Anteil des Glaubens an Gott. Ne? Versteht ihr diesen Satz? Man kann nicht an Gott glauben, ohne an die Bibel zu glauben. Geht nicht. Wir müssen auch wissen, wer dieser Gott ist, wie er ist und wie er uns rettet will, etc. Wir brauchen unbedingt die Bibel. Ohne die Bibel geht auch kein Glaube an Gott. Ja, Halleluja, Halleluja. Und Gott hat uns die Bibel gegeben, uns den Weg zu zeigen, wie gesagt. Und der Weg ist Jesus. Und darum ist Jesus die Zentralfigur der Bibel. Die Zentralfigur von Anfang der Bibel an war Jesus eine wichtige Figur, zum Beispiel in der Schöpfung, wo es steht, und Gott sprach, es gebe Licht. Das heißt, Gott hat gesprochen und dann sind die Sachen geschehen, sind die Wunder geschehen, die Schöpfung ist geschehen. Und dieses Wort, was Gott gesagt hat, das war Jesus. Jesus ist das Wort, lesen wir in Johannes 1. Ne? Und Jesus ist die Zentralfigur der Bibel, zum Beispiel jetzt in der jüdischen Religion, 2. Mose, 3. Mose, lesen wir viel vom, zum Beispiel von den Opferungen, von den hohen Priestern, von der Stiftshütte, alles sind Symbole für Jesus. Oder zum Beispiel Jakob. Jakob hat eine Vision, was hat er dann gesehen? Er sah eine Leiter, die aus dem Himmel kam und die Engel liefen rauf und runter. Und was ist diese Leiter? Die Leiter ist Jesus. Ne? Jesus ist die Leiter zwischen Himmel und Erde. Und Jakob hat sie gesehen in 1. Mose. Also jedes Buch der Bibel spricht über Jesus. Und im Neuen Testament, genau, Hohepriester, Melchisedek, ne? Jesus war von dieser Ordnung. Und alle anderen hohen Priester, die es gab, warum hat Gott dann verordnet, dass es hohen Priestern gab? Sonst werden wir gar nicht verstehen, was ein hoher Priester ist. Dann würden wir auch dieses Wort nicht verstehen, dass Jesus ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek ist. Darum war es wichtig, dass Gott auch anderen hohen Priester gegeben hat. Und die Bibel sagt auch, dass Jesus unser hoher Priester ist, der im Allerheiligsten eingetreten ist und dann den Vorhang zerrissen hat. Und so, dass wir auch Zugang haben zum Allerheiligsten, etc. Das heißt, das Alte Testament, das ganze Alte Testament spricht von Jesus und das Neue Testament müssen wir gar nicht darüber reden. Jesus ist die Zentralfigur der Bibel. Es gibt keinen anderen Erretter oder Mittler. Halleluja. Halleluja.